Vielen lieben Dank, Lobpreisteam. Es ist schön, mit euch zusammen Gott anzubeten und gemeinsam zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Ich liebe dich, Jesus. Das ist wirklich so in meinem Herzen. Ich bin einfach so dankbar, von Gott angenommen und geliebt zu sein, dass ich nicht anders kann, als zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Das sind Küsse, mit denen wir Gott küssen und er genießt es. Und er küsst uns mit den Küssen seines Mundes und sagt, ich liebe dich, mein Kind. Ich jubel vor Freude und tanze, wenn ich an dich denke. Wie denkst du, wenn Gott an dich denkt, wenn Gott, ja, dich anschaut? Wie ist sein Herz? Traurig, betrübt, enttäuscht oder fröhlich und glücklich, mit dir zusammen zu sein, dich als sein Kind zu haben? Wir wissen die richtige Antwort, ne? Wir wissen die richtige Antwort, aber ist das in unseren Herzen angekommen? Das ist die wirkliche Frage. Wir wissen vom Kopf, vom Wort Gottes, aber es braucht eine Offenbarung. Es braucht, dass der Groschen fällt. Dass es in unseren Herzen ankommt. Dass wir es in unserem Herzen wissen. Dass wir in dem Wissen leben. Dass wir da drin ruhen. Dass wir es spüren, wahrnehmen. Ich habe ein paar Fragen gleich zu Anfang. Ach ja, vorweg. Johann hat gesagt, dass Zeit für Zeugnisse auch ist. Aber in der Lobpreiszeit ist niemand zu ihm gekommen mit einem Zeugnis, sodass wir gesagt haben, vielleicht nach der Predigt. Vielleicht, wenn du die Predigt gehört hast und merkst, ja, so habe ich wirklich Gnade Gottes erlebt in meinem Leben und ich will das auch zur Ermutigung für andere sagen, dann darfst du während der Predigt, wenn Gott dich anspricht, wenn der Heilige Geist da in dir was wachrüttelt, und du denkst, das ist ein Zeugnis, das will ich zur Ehre Gottes und zur Ermutigung meiner Geschwister auch weitergeben. Dann komm einfach im Laufe der Predigt zu Johann und melde dich kurz bei ihm und nimm schon mal hier vorne Platz. Ja? Okay, gut. Die erste Frage. Gibt es Leute unter uns, die sagen würden, ich bin der schlimmste Sünder von allen. Es gibt kein Gesetz und Gebot Gottes, das ich nicht gebrochen hätte. Ich habe sie alle gebrochen und ich bin, ja, ich habe alle Fehler begangen, die man begehen kann. Ich bin der größte Sünder von allen. Gibt es Leute, die sagen würden, okay, so ein paar? Lass mich die Frage anders formulieren. Also, so ganz schlimme gibt es nur ein paar, ne? Aber lass mich die Frage mal so formulieren. Gibt es hier Leute unter uns, die sagen würden, ich habe mindestens eins der Gebote Gottes gebrochen in meinem Leben? Ich habe mindestens einen Fehler im Leben begangen. Also mindestens ein Fehler oder Sünde habe ich begangen in meinem Leben. Gibt es solche Leute unter uns? Okay, das sind schon ein paar mehr, wenn nicht sogar alle. Okay, vielleicht gibt es auch noch mal die dritte Kategorie. Vielleicht. Ich versuch's mal. Gibt es Leute, die sagen, ich habe noch nie in meinem Leben eins der Gebote Gottes gebrochen. Ich habe keinen Fehler begangen. Ich habe alles richtig gemacht in meinem Leben. Also, ich kann mutig in meiner eigenen Gerechtigkeit, so wie ich bin, zu Gott kommen und ich weiß, ich bin heilig, weil ich habe alles richtig gemacht im Leben. Gibt es solche Leute? Ich sehe das Weite. Niemand meldet sich. Okay, dann ist die Predigt wohl für uns. Niemand ist da, außer Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, im Fleisch geboren, als Mensch gelebt in dieser Welt, von all den Versuchungen, die uns auch umgeben, wurde auch er versucht, hat Nöte erlebt, Ungerechtigkeit erlebt, alles das, und er hat in keinem Wort gefehlt, er hat gar keine Sünde begangen und er hat gezeigt, wie ein heiliges Leben aussieht. Das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist und uns ein Vorbild gezeigt hat. Aber wir Menschen kommen an dieses Maß niemals ran in eigene Kraft, in eigene Gerechtigkeit. Unsere Gerechtigkeit ist wie ein beschmutztes Kleid, sagt die Bibel. Wir alle haben gesündigt, und wenn nicht alle Gebote Gottes gebrochen und nicht jeden Fehler begangen, den man begehen kann, so doch mindestens einen, mindestens einen. Und in der Bibel steht geschrieben, wer in einem Gebot Gottes sich versündigt oder eine Verfehlung begeht, der ist schuldig im ganzen Gesetz Gottes. Also das verbindet uns, sodass wir nicht sagen können, so es gibt da die schlimmeren Sünder und es gibt die weniger schlimmen und es gibt die, die so, ja, so ziemlich gut sind. Da muss man nur noch ein klein bisschen nachbessern und dann passt das schon. Das gibt es nicht, sondern wir alle brauchen, was brauchen wir alle? Gnade von Gott. Was ist Gnade? Ein Geschenk. Gnade ist eine unverdiente Gunst Gottes, die uns zuteil wird. Gott schenkt uns, was wir nicht verdient haben. In Römer Kapitel 3, Vers 23, 24, hier steht geschrieben, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Gnade ist also ein unverdientes Geschenk, das Gott uns macht. Gnade ist, ich mag es einfach zu halten. Ich möchte Gnade erklären, dass wir es wirklich begreifen und ergreifen. Gnade ist, wenn wir nicht das bekommen, was wir verdient hätten. Das ist die erste Definition von Gnade. Was haben wir verdient? Wir alle haben das Gericht Gottes, die Strafe, verdient. Wir alle haben das verdient. Und durch die Gnade Gottes, durch Jesus Christus, dadurch, dass er unsere Schuld getragen hat, ans Kreuz gebracht hat, sein Blut für uns vergossen hat, uns Vergebung schenkt, durch ihn bekommen wir nicht das, was wir verdient hätten, sondern, und das ist die zweite Definition, Gnade ist, dass wir bekommen, was wir nicht verdient haben. Wir haben es nicht verdient, Vergebung zu erfahren, Kind Gottes genannt zu werden und es auch zu sein. Wir haben es nicht verdient, dass Gott uns hilft in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit, mit seiner Kraft uns beisteht. Wir haben es nicht verdient, dass wir ja, im Dienste Gottes stehen und dass wir in seinem Namen, in seinem Auftrag handeln und ihn repräsentieren in dieser Welt. Wir haben all das nicht verdient. Er schenkt uns das. Das ist Gnade. Gnade ist, wir bekommen nicht, was wir verdient hätten. Und das ist natürlich schlecht für die, die auf ihren eigenen Verdienst bauen. Die sagen, ich will aber kriegen, was mir zusteht. Ich habe es verdient. Wenn du mit Gnade rechnest, dann kriegst du nicht, was du verdient hast, weil Gott weiß, dass wir nicht das verdient haben, was wir manchmal denken, dass wir verdient haben. Wir haben alle das Gericht Gottes verdient. Wir alle haben versagt. Und Gnade ist, wir bekommen aber was wir nicht verdient haben. Und das ist in dieser Welt ja ganz anders. Das System dieser Welt kennt ja Gnade nicht. Ich will ja bekommen, was ich verdient habe, was mir zusteht. Hier zählt Leistung, gute Noten, ne? Jetzt zum Ende des Schuljahres. Das habe ich verdient, ich habe doch gelernt, ich habe dafür was getan. Wir leben in einem anderen System. Gnade ist, wir bekommen, was wir nicht verdient haben. Jesus schenkt uns seine Liebe, seine Vergebung, seine Annahme. Er macht uns zu Gottes Kindern. Er macht alles neu in unserem Leben, als hätten wir nie gesündigt. Er kleidet uns mit seiner Gerechtigkeit, sodass Gott in uns Jesus Christus sieht. Das ist Gnade. Gottes Gnade ist diese göttliche Kraft, die uns verändert von innen her. Es ist nicht, dass wir uns anstrengen und mit viel Anstrengung irgendwann einmal ein besserer Mensch werden, sondern es ist, dass Gott uns von innen verändert. Es geschieht Erneuerung unseres Denkens. Wir beginnen anders zu denken. Über Gott, über uns selbst, über unsere Mitmenschen, über die Umstände, Situationen in unserem Leben. Wir beginnen anders zu denken, nämlich so wie Gott denkt. Erneuerung unseres Denkens. Heilung ist Gnade von Gott. Wir werden verändert, wir werden geheilt in unserer Seele. Auch körperliche Heilung. Das ist Gnade, das ist nicht etwas, wo wir irgendwie Anspruch haben. Es ist ein Geschenk von Gott. Befreiung von Dingen, die uns schon so lange gequält haben. Wie sagt Paulus, das, was ich nicht tun will, das tue ich doch. Und was ich tun will, das gelingt mir dann doch nicht. Ich elender Mensch, wer wird mich befreien von diesem Zustand der sündigen Natur? Wenn wir Befreiung erleben, dass bestimmte sündige Verhaltensweisen sich verändern in unserem Leben und wir freier werden. Das ist Gnade, das ist Gott, der uns verändert, das ist seine Kraft, die es in uns bewirkt. Oder auch göttliche Befähigung. Durch die Salbung des Heiligen Geistes bekommen wir übernatürliche Kraft von Gott, um Jesus zu bezeugen. Wir bekommen Gnade in der eigenen Familie, ein Priester zu sein, in Erziehungsfragen. Wir bekommen Gnade von Gott. Gnade im Berufsleben, Gnade im Dienst, in der Gemeinde, das Lobpreisteam. Es braucht Gnade von Gott, singen zu können und das auch noch in Einheit und auch andere mit hineinzunehmen. Alles ist Gnade. Jeder Dienst, den wir für Gott tun, Gott will, dass wir uns voll und ganz auf seine Gnade verlassen. Natürlich dürfen wir auch üben und lernen und dazulernen. Das ist alles gut und richtig. Aber letztlich bauen wir nicht auf unsere menschliche Perfektion, die wir irgendwann erlangen, sondern wir sind auf die Gnade Gottes geworfen. Wir sind abhängig von der Gnade Gottes. In Johannes 3, Vers 27 steht, ein Mensch kann sich nichts nehmen, es sei denn, es ist ihm von Gott gegeben. Wir verfügen nicht, sondern wir werden beschenkt. Das ist Gnade. Ich möchte ein wenig über die Gnade Gottes im Leben von Paulus sprechen. Und während ich über Paulus rede, kannst du mal nachdenken, wie war die Gnade Gottes wirksam in deinem Leben bisher? Und auch, wie kannst du noch mehr in der Gnade Gottes leben und beständig aus der Gnade Gottes leben? Bei Paulus, erstmal hat er erlebt, dass die Gnade Gottes in Form von Rettung wirksam war. Es war die Gnade Gottes, die ihn gerettet hat. Und in 1. Timotheus, Kapitel 1, Verse 12 bis 15, da beschreibt er, wie dankbar er ist, dass Jesus Christus ihn herausgerettet hat und ihn befreit hat, obwohl er die Gemeinde Gottes verachtet und verfolgt hat, weil er blind war in seiner Religiosität, Er dachte nämlich, dass die Christen, dass Jesus, dass das alles eine Sekte ist und dass das Gotteslästerung ist, zu glauben, dass in Jesus Christus Vergebung und ewiges Leben ist und dass das Anmaßung ist. Und er hat Christen verfolgt. Er war blind, aber jetzt ist er so dankbar, dass Gott ihm die Augen geöffnet hat. Er ist so dankbar und erkennt demütig an, dass nichts davon sein eigener Verdienst ist. Und dann sagt er in Vers 15, was ich sage, ist wahr und glaubwürdig. Christus Jesus kam in die Welt, um Sünder zu retten, und ich bin der Schlimmste von allen. Also bei dieser Frage, wer ist der Schlimmste, hätte Paulus sich gemeldet. So war ihm seine Sündhaftigkeit bewusst und so dankbar war er für die Gnade Gottes, die ihn gerettet hat. Kennt ihr sein Zeugnis? In Apostelgeschichte Kapitel 9 ist das aufgeschrieben. Ich will das einfach mal nacherzählen und einige kennen das sein Zeugnis und werden einfach nur daran erinnert werden. Für andere ist es vielleicht auch neu. Deswegen erzähle ich einfach mal nach. Wie gesagt, Paulus war ein eifriger Verfolger der Christen. Er war nämlich ein Schriftgelehrter und er kannte die Schriften des Alten Testaments und das, was da geschah, nämlich dass so viele Menschen einen Menschen namens Jesus nachgefolgt sind und Jesus sich angemaßt hat, Vergebung der Sünden den Menschen zu geben. Und dann wurde geglaubt, dass Jesus nicht nur gestorben ist am Kreuz für seine eigene Schuld, sondern für die Schuld der ganzen Menschheit und als Beweis seiner Gerechtigkeit auferstanden ist von den Toten und Menschenleben verändert. Das konnte er so nicht stehen lassen. Er war so erbittert gegen diese Christen, dass er sie verfolgt hat. Und eines Tages hat er sich Erlaubnisbriefe geben lassen von den religiösen Führern der damaligen Zeit und er ging nach Damaskus, um wieder einmal die Christen aufzuspüren, da wo sie sich treffen, irgendwo im Untergrund, im Versteck, aber auch da, wo sie mutig Jesus bekennen in der Öffentlichkeit. Er wollte sie finden und er wollte sie binden und ins Gefängnis bringen. Er wollte, dass sie gegeißelt werden. Und als er da so auf dem Weg nach Damaskus ist, passiert etwas Unglaubliches. Ein starkes, helles Licht erstrahlt und er fällt zu Boden. Ich weiß nicht, ob er vom Pferd gefallen ist, ob er gerade ein Pferd geritten ist oder ob er zu Fuß gelaufen ist. Auf jeden Fall, das war ein Schlag vom Himmel. Ein Lichtstrahl und er fiel zu Boden und war blind, richtig blind. Und dann merkte er, dass er es mit einer höheren Macht zu tun hat. Und er fragte dann, fiel zu Boden und fragte dann plötzlich vom Himmel her ein blendend helles Licht. Er fiel zu Boden und hörte eine Stimme: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und er fragt, wer bist du, Herr? Und dann die Antwort, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wow, Gott hat ihn gestoppt. Er war geistlich blind, weil er nicht wusste, wer Jesus ist. Ne? Er war im religiösen Eifer so verbittert gegen die Christen und jetzt wurde er physisch blind, lag zu Boden und hörte die Stimme Saul. Saul, das war nämlich sein vorheriger Name, bevor er Christ wurde. Warum verfolgst du mich? Und er sagt, wer bist du, Herr? Und dann kommt diese Offenbarung, ich bin Jesus, den du verfolgst. Und dann fragt dieser Saul, was muss ich tun? Das war so ein Bekehrungsmoment. Und die Stimme Gottes, Jesus, spricht zu ihm und sagt, geh da und dahin. Und da wirst du erfahren, was du tun sollst. Und die Leute, die ihn begleitet haben, haben ihn dann geführt, weil er konnte nichts sehen. 3 Tage, meine ich, hat er nicht gegessen und hat gebetet zu diesem Jesus, den er so noch nicht kannte, bis er dann auf einer Straße, die die gerade Straße heißt, einem Mann begegnet ist namens Hananias. Für den Hananias war das auch eine echte Herausforderung, dahin zu gehen und dem Saul zu begegnen, weil jeder Christ wusste, dieser Mann ist der gefährlichste von allen. Er ist darauf aus, alle Christen zu verfolgen, ins Gefängnis zu bringen, zu quälen. Und jetzt sagt Gott zu Hananias, geh hin, dieser Saulus wird dir dort begegnen auf der geraden Straße und dem erzähl mal von Jesus. Und der Hananias dachte, naja, wenn ich das tue, dann ist es das letzte Mal, dass ich einem von Jesus erzähle. Aber Gott spricht zu ihm und sagt, nein, nein, der Mann hat sich verändert. Ich bin ihm begegnet. Und du gehst jetzt hin und ich will dich gebrauchen, dass du ihm den Heilsweg erklärst. Was für ein Vertrauen hatte Hananias, dass er Gott vertraut hat, dass er sich darauf eingelassen hat, dass er dorthin gegangen ist. Und als der Saul ihm dann begegnet, sieht Hananias den Saulus schon mit den Augen Gottes. Er hat nicht erst gecheckt und ist es wirklich und so weiter. Er hat Gott so vertraut, er spricht zu ihm und sagt, Saul, Bruder, der Herr, der mich auf den Weg erschienen ist, Jesus, der hat mich zu dir gesandt, damit du wieder sehen kannst. Also er nennt ihn schon Bruder, weil er der Offenbarung vertraut, die Gott ihm gegeben hat, dass der Herr ihm nämlich erschienen ist. Und jetzt ist er da und bringt ihm Heilung. Er erklärt ihm den Heilsweg. Und er legt ihm die Hände auf, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt wird, der Saulus. Und er tauft ihn, Saulus ließ sich taufen, alles auf einmal. Ne? Eine mächtige Veränderung durch die Kraft der Gnade Gottes. Er war der Schlimmste von allen, sagt er, weil er die Gemeinde Gottes verfolgt hat. Weil er ungerecht war, weil er Menschen ins Gefängnis gebracht hat und gequält hat, die nur Gutes getan haben. Aber jetzt verändert sich sein Leben. Er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt, er lässt sich taufen und Hananias betet für ihn und es fällt ihm wie Schuppen von den Augen und er ist geheilt und er kann wieder sehen. Das war seine Bekehrungsgeschichte. So hat Saul die Gnade Gottes erlebt. Und er bekam eine neue Identität, einen neuen Namen. Seit seiner Bekehrung heißt er Paulus. Und er fängt sofort an, von Jesus Christus zu predigen, zu bezeugen, was mit ihm geschehen ist. Und plötzlich war er derjenige, der verfolgt wurde. Er musste sich aus Damaskus in einem Korb, der von einer Stadtmauer heruntergelassen wurde, runter retten und verschwinden, weil sonst wäre er jetzt derjenige, der verfolgt und gequält und möglicherweise getötet würde. Die Verfolgung hat er später noch erlebt, um Jesu Willen. Aber was für eine Gnade Gottes, die ein Menschenleben so verändert, von jetzt auf gleich. Von einem Verfolger wird ein Nachfolger Jesu. Von einem, der sagt, ich bin der schlimmste Sünder von allen, der dann sagt, ich bin die Gerechtigkeit in Christus. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und die Gnade Gottes war nicht vergeblich an mir. Er wurde verändert. Ein neuer Name, eine neue Identität, ein neuer Mensch. Das ist die Kraft der Gnade Gottes, die rettende Wirkung der Gnade Gottes. Wer von uns hat das auch erlebt? Vielleicht nicht ganz so krass wie Paulus, aber irgendwann kam dieser Offenbarungsmoment, ich bin ein sündiger Mensch, ich brauche Vergebung, ich brauche die Gnade Gottes, ich brauche ein neues Leben von Gott. Ich muss von Neuem geboren werden. Ich kann vor Gott nicht bestehen in meiner eigenen Gerechtigkeit und durch meine eigenen guten Taten. Und dann hast du Jesus als deinen Retter und Herrn angenommen. Wer von uns hat das erlebt? Ja, die allermeisten. Und das habe ich auch erlebt. Wir haben diese rettende Gnade Gottes erlebt. Und ich bete, dass wir das niemals vergessen. Dass wir das niemals für Selbstverständnis erachten. Und selbst ich als jemand, der in einer christlichen Familie aufgewachsen ist und den Glauben und die Liebe Gottes schon mit der Muttermilch aufgesogen hat, ich brauchte Gnade und Vergebung und diese Offenbarung. In eigener Gerechtigkeit kann ich vor Gott nicht bestehen. Ich brauche die Gnade der Vergebung und der Gotteskindschaft und ich gebe mein Leben Jesus hin. Andere waren vielleicht sehr verstrickt in irgendwelchen sündigen Sachen, sei es in Drogen, sei es in anderen Dingen und waren total gebrochen. Aber die Gnade Gottes hat uns verändert und jetzt sind wir alle gleich. Da gibt es keinen Unterschied. Wir sind alle Gottes geliebten Kinder. Niemand ist mehr oder weniger wert. Wir sind alle Gottes Lieblingskinder. Das geht nur bei Gott. Ne, bei Menschen, so wenn Lieblingskind, dann das ist Lieblingskind und dann die anderen. Und bei Gott gibt es nur Lieblingskinder. Und dann gibt es nicht die anderen. Sondern wir alle sind Gottes Lieblingskinder. Wie schön. Was für eine Gnade. Das geht runter wie Öl, ne? Lass dir das mal sagen. Glaub das mal. Diese Gnade Gottes. Du bist geliebt, angenommen. Ein Kind Gottes. Du bist schon am Ziel. Es gibt keine höhere Berufung, als Gottes Kind zu sein. Es gibt keine höhere Position, als Gottes Kind zu sein. Alles andere, was wir tun und erreichen im Leben, ist nur eine Folge dessen. Eine Frucht, die Gott uns schenkt. Aber die höchste Berufung ist es, Gottes Kind zu sein, sein Anbeter zu sein. Amen. Die rettende Gnade Gottes. Dann hat Paulus aber die Gnade Gottes auch nochmal anders erlebt. Also Gnade Gottes ist nicht nur einmal Vergebung der Schuld, das ist Gnade. Die Gnade Gottes ist noch viel, 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 viel mehr. Es ist die Kraft Gottes. Es ist wie ein Dynamit. Es ist die Kraft Gottes, die unser Leben wirklich verändert, die uns den Sieg schenkt. 2. Korinther 12, Vers 9 und 10. Hier beschreibt Paulus so, wo er schon Christ war. Und er war ja eifrig. So eifrig, wie er früher die Christen verfolgt hat, so eifrig ist er jetzt Jesus nachgefolgt und hat Jesus überall bezeugt. Und also er hat wirklich 200% für Jesus gelebt. Also so richtig Vollgas. Ne? Und trotzdem, trotz seiner großen Hingabe an Gott, hat er ganz schön Kämpfe gehabt. Auch so persönliche Kämpfe. Und er beschreibt es wie ein Dorn im Fleisch. Und er wusste, das ist der Satan, der ihm immer wieder zusetzt. Und dann hat er zu Gott gebetet, immer wieder. Dreimal hat er zu Gott gerufen und sagt, wann geht das endlich mal weg? Diese, ich weiß nicht was, vielleicht, was kann Dorn im Fleisch sein? Die fleischliche Lust, die schlechte Gewohnheit, die Versuchungen, das schlechte Reden, was über ihn vielleicht verbreitet wurde, die Ungerechtigkeit, vielleicht auch Kämpfe, Krankheit, Nöte. Ich weiß nicht, was es war, wir wissen es nicht. Aber es war definitiv vom Teufel, der ihm immer wieder zugesetzt hat. Ne? Und er hat gebetet, wann hört das endlich auf? Und dann sagt Gott zu ihm in Vers 9 und 10, jedes Mal sagte er, also sagte Gott zu ihm, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Kraft zeigt sich in deiner Schwäche. Und nun bin ich zufrieden mit meiner Schwäche, damit die Kraft von Christus durch mich wirken kann. Da ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen und Beschimpfungen versöhnt. Denn wenn ich schwach bin, bin ich stark. Wow. Also er verlässt sich ganz auf die Gnade Gottes. Er wartet nicht mehr darauf, dass die Kämpfe irgendwann aufhören, die Anfechtungen, die Schwierigkeiten, die Probleme, sondern jetzt ist er versöhnt damit, weil er weiß, dass gerade in seiner Schwachheit Gottes Kraft zur Geltung kommt. Um Gnade zu erleben, müssen wir uns unserer Bedürftigkeit und Schwachheit bewusst sein. Wenn wir alles selber auf die Reihe kriegen, ja, dann brauchen wir Gott und seine Gnade nicht. Aber wenn wir erkennen, dass wir es selber nicht auf die Reihe kriegen, dann erkennen wir auch, wie sehr wir auf die Gnade, auf die Gunst, auf die Hilfe Gottes angewiesen sind. Nun gibt es unterschiedliche Sichtweisen darüber, was dieses Dorn im Fleisch war. Es gibt einige Theologen, die denken, dieses Dorn im Fleisch, das war sein gesundheitlicher Zustand, möglicherweise seine Sehschwäche. Ich weiß es nicht, steht hier nicht. Was hier eher steht, ist in Vers 10, denn ich weiß, dass es für Christus geschieht, bin ich mit meinen Schwächen, Entbehrungen, Schwierigkeiten, Verfolgungen, Beschimpfungen versöhnt. Ich glaube, dass es vielmehr das war. Und das erinnert mich auch an Römer Kapitel 7 und Kapitel 8. In Römer Kapitel 7 beschreibt er diese Kämpfe und sagt, das Gute, was ich tun will, ich krieg's nicht auf die Reihe. Was ich nicht tun will, was ich weiß, das passt nicht mehr zusammen mit meinem neuen Leben als Christ. Das geschieht immer wieder. Ich versündige mich immer und immer wieder und sage dann, ich elender Mensch, ich erbärmlicher Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Fleisch? Von diesem Zustand, von diesem Kampf, ständigen Kampf gegen Sünde. Und dann kommt dieser Jubelschrei. Gott sei Dank, in Christus gibt es keine Verdammnis mehr. In Christus bin ich angenommen. Seine Gnade ist wirksam in mir. Ich bin in Christus. Und weiter beschreibt er in Kapitel 8, was es bedeutet, in Christus zu sein. Es ist nämlich so, dass der Geist Gottes Zeugnis, die Gewissheit, die Bestätigung unserem Geist gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Das bedeutet es, in Christus zu sein. Und dann beschreibt er die Kraft des Heiligen Geistes und sagt, dass der Heilige Geist uns in unserer Schwäche zu Hilfe kommt, so dass wir dann manchmal selber nicht wissen, was wir beten sollen. Wir können nicht mal richtig beten. Aber der Heilige Geist vertritt uns aufs Beste. Und hier ist wohl die Rede vom Beten in Sprachen des Heiligen Geistes, sich neu füllen zu lassen, sich stärken zu lassen im Herrn und in der Macht seiner Stärke im Heiligen Geist. Und dann, wenn wir das tun, sagt er, muss uns alles zum Besten dienen. Alles, was wir durchmachen, muss uns zum Besten dienen, weil wir Gott lieben. Aber es kann uns nur so zum Besten dienen, wenn wir uns an Gott klammern, wenn wir uns erfüllen lassen von seiner Kraft, von seinem Geist. Und dann weiter steht diese Verwandlung, dass wir in das Ebenbild Gottes verwandelt werden, immer mehr und immer mehr. Und dann lesen wir in Kapitel 8 weiter und Paulus sagt, wer könnte uns jemals von der Liebe Gottes trennen? Wer oder was? Bedrängnis? Verfolgung? Nöte? Sorgen? Sogar Tod? Engel? Dämonen? Irgendwelche Mächte? Kann uns denn irgendetwas von der Liebe Gottes trennen? Und er selbst gibt die Antwort und sagt, nein, 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 niemand und nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen, die sich in Jesus Christus uns offenbart hat. Das ist die Gnade Gottes, dass uns niemand und nichts von der Liebe Gottes trennen kann. Dass mitten in unserer Schwäche, in den Kämpfen, die wir haben, in Ungerechtigkeit, die wir erleben, in Verfolgung, in Leid, in Mangel, in all dem, was wir auch durchmachen, in den Kämpfen von innen, ne? So wo wir unzufrieden sind mit uns selbst, wo wir Dinge nicht auf die Reihe kriegen, in den Kämpfen, die von außen auf uns zukommen, wo Menschen böse zu uns sind, wo Umstände, Schicksalsschläge da sind, Nöte, Krankheit, egal was es ist. Die Gnade Gottes ist, dass Gott da ist. Niemand und nichts kann uns von der Liebe Gottes trennen. Und Paulus sagt, und weil das so ist, bin ich versöhnt damit. Ich habe mich darauf eingestellt, dass es Kämpfe gibt, dass ich Ungerechtigkeit erfahre. Ich habe mich darauf eingestellt, dass ich auch einen inneren Kampf zu kämpfen habe, dass es da zwei Naturen in mir gibt. Ich habe mich darauf eingestellt. Aber eins ist sicher, all das kann mich nicht aus der Gegenwart Gottes rauskicken. Ich bleibe bei Gott, ich halte fest an ihm. Und so ist dann das Ergebnis, dass Gott verherrlicht wird. Dass er mir den Sieg schenkt in allem. Und da steht auch geschrieben, in allem überwinden wir weit. Nicht nur gerade so irgendwie, ne? In menschlicher Kraft können wir manches bewältigen, manches gerade so irgendwie doch noch schaffen. Aber in der Kraft der Gnade Gottes überwinden wir weit, weil er der Überwinder in uns ist. Amen. Vielleicht kannst du dich damit identifizieren und auch du hast Kämpfe. Also ich zumindest habe Kämpfe. Ich habe Kämpfe von innen. Die sündige Natur. Manchmal schlechte Gedanken, manchmal schlechte Gefühle, manchmal kommt da Neid hoch, manchmal kommt da irgendein Gefühl von Lust, Verführung, irgendwas. Von außen kenne ich das auch, dass ich Ungerechtigkeit erlebe, dass Dinge passieren und dann sich darauf zu besinnen, die Gnade Gottes ist alles, was ich brauche. Das ist, was uns trägt. Amen. Ich brauche diese Gnade Gottes, die mir den Sieg schenkt. Du auch? Und sie ist da. Sie ist da. Nur zu oft nehmen wir sie nicht in Anspruch. Zu oft versuchen wir erst lange in eigener Kraft irgendwie es dann doch noch zu schaffen, bis wir merken, Gott ist doch da. Warum bitte ich ihn nicht, mir zu helfen? Warum nehme ich nicht im Glauben in Anspruch, was er mir zuspricht und sagt? Warum lasse ich zu, dass Verdammnis, Selbstverdammnis, negatives Denken und sowas in mir Raum nimmt? Warum will ich mich rächen? Warum? Nein, es ist die Gnade Gottes, die da ist. Und dann ein letztes noch, wie Paulus Gnade erlebt hat, das steht in 1. Korinther 15, Vers 10. 1. Korinther 15, Vers 10. Doch was immer ich jetzt bin, das bin ich durch die Gnade Gottes. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. Denn ich habe härter gearbeitet als alle anderen Apostel, doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Also hier spricht Paulus zum einen von seiner Identität. Ich bin, was ich bin. Doch ich bin es nicht aus eigener Leistung, sondern aus der Gnade Gottes. Und Paulus weiß auch, dass er viel erreicht hat in seinem Leben. Besonders im geistlichen Dienst. Er hat viel erreicht. Und das war so eine Partnerschaft, beschreibt er hier. Es ist alles Gottes Gnade zuzuschreiben. Es ist alles Gottes Gnade zu verdanken. Vorher sagt er noch, dass er der geringste von allen Aposteln ist. Aber wenn wir in die Bibel schauen, dann möchte man sagen, Paulus, du bist wahrscheinlich der größte von allen Aposteln. Ein Drittel des Neuen Testamentes hat Paulus geschrieben. Ein brillanter Theologe, der so viel Offenbarung bekommen hat von Jesus Christus, von der Gnade Gottes, von, ja, also so viel, er hat so viel Gemeinden gegründet, nicht nur im Nahen Osten, sondern bis nach Europa kam Gemeindegründung durch Paulus. Also wir heute haben es letztlich Paulus zu verdanken, wir in Europa, dass das Evangelium uns erreicht hat, dass es hier Gemeinden gibt. Also Paulus war definitiv nicht irgendwie so ein Unbedeutender. Aber trotzdem sagt er, ich bin der Geringste von allen Aposteln. Ich halte es nicht, ich halte mich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Ihm ist immer noch bewusst, wo er herkommt und was für eine Gnade er erlebt hat in seiner Rettung. Aber ihm ist auch bewusst, dass durch die Gnade Gottes er sehr wohl ein Apostel ist, sehr wohl von Gott gesalbt, von Gott gesandt ist, und er beschreibt, dass es so ein Zusammenwirken ist. Ich habe mehr gearbeitet als alle. Also er hat sich sowas von ins Zeug gelegt, ne? Er hat sich total investiert, aber er schreibt es nicht sich selbst zu, sondern das konnte er auch nur, weil Gott ihm Gnade gegeben hat. Und so ist es so ein Zusammenspiel, so eine Partnerschaft. Gnade ist eben nicht, ich lege einfach nur die Hände in den Schoß, ich kämpfe nicht mehr gegen das, was von innen in mir aufsteht gegen Gott und wo ich Veränderung brauche. Ich kämpfe auch nicht mehr so gegen die Dinge, die von außen kommen. Ich nehme alles, lass alles so über mich ergehen, sei es Krankheit, sei es Verfolgung, sei es Ungerechtigkeit. Nein, Gnade ist schon so, dass Gott uns befähigt, da auch einen Kampf zu kämpfen, aber nicht in eigener Kraft, sondern in Partnerschaft mit Gott. Und Paulus beschreibt hier, ja, wie mächtig die Gnade Gottes in seinem Leben gewirkt hat. Ich weiß nicht, ob du das vielleicht auch schon kennst oder erlebt hast. Also ich kenne das manchmal gerade dann, wenn ich denke, also wenn hier jetzt irgendetwas passiert, also auch im geistlichen Dienst, dann habe ich das definitiv nur Gott zuzuschreiben. Aber ich habe meinen Teil auch dazu getan. Also eine Situation, die mir so vor Augen ist, da hatte ich einen Termin mit einem Ehepaar, das schon fest entschlossen war, dass sie sich scheiden, dass sie sich trennen und scheiden, und die waren so im Streit, und es sollte nur noch das letzte Gespräch mit dem Pastor sein, wo sie sich das gegenseitig sagen wollen, und ich fuhr zu diesem Termin und ich habe gesagt, Gott, ich habe keine Ahnung, wie ich so reden soll, wie ich so irgendwie helfen kann, dass hier Versöhnung passiert. Da ist so viel passiert über Jahre, so viel Verletzungen, die da sind. Und dieser Entschluss zur Trennung, zur Scheidung, der ist so fest. Beide haben mir das persönlich schon gesagt. Und jetzt wollen sie sich das gegenseitig sagen und ich soll dabei sein. Was kann hier noch passieren? Die sind überhaupt nicht mehr offen, also irgendwie aufeinander zuzugehen und zusammenzuarbeiten, sich helfen zu lassen, vielleicht in Eheberatung zu gehen. Null. Und ich fuhr zu diesem Termin und ich habe gesagt, ich kann mich so dran erinnern, Gott, wenn hier irgendetwas Gutes passiert, dann war es aber deine Gnade. Aber ich bin hier, ich stelle mich dir zur Verfügung, ich habe nicht mal eine Ahnung, wie ich das Gespräch beginnen soll. Aber ich bin bereit. Ich fahre zu diesem Termin. Ne? Das ist so mein Part. Ich bin da, ich bin bereit. Aber ich verlasse mich völlig auf deine Gnade. Wisst ihr was? Es kam zur Versöhnung. Ich war so bewegt von der Gnade Gottes. Die haben sich richtig ausgesprochen erstmal. Und dann durfte ich ein bisschen was sagen. Ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, aber irgendwas habe ich gesagt. Irgendwas hat Gott durch mich gesagt, dass sie danach berührt waren und geweint haben und sich Vergebung zugesprochen haben, sich in den Arm genommen haben. Die sind bis jetzt glücklich verheiratet. Und das sind schon 10 Jahre vergangen. So wirkt die Gnade Gottes. So will Gott in uns und durch uns wirken. Wenn wir Jesus bezeugen, da wo wir sind, und Gott gibt uns Mut, das ist die Gnade Gottes. Aber Gott braucht auch uns, dass wir unseren Teil, dass wir uns darauf einlassen. Versteht ihr? Gnade Gottes. Die Power der Gnade Gottes. Lass uns das nicht verpassen in unserem Leben. Und auch nicht stehen bleiben, wenn wir die rettende Gnade Gottes erlebt haben, Vergebung von Schuld. Wir sind Gottes Kinder, das wissen wir, das genießen wir. Danke, Jesus, für diese Gnade Gottes. Lass uns das wertschätzen und so wie Paulus immer wieder daran denken, nicht vergessen, wo Gott dich rausgeholt hat. Egal, ob die Sünde nach menschlichem Ermessen groß oder nur klein ist, alles ist Gnade. Vor Gott können wir nicht bestehen in eigener Gerechtigkeit. Und dann alles das, was wir durchmachen, es ist die Gnade Gottes, es ist Gottes Kraft da, um uns den Sieg zu schenken. Lass uns diese Kraft der Gnade Gottes immer wieder anzapfen, anzapfen, anzapfen. Sie ist da, sie ist uns gegeben, sie ist in uns. Und diese Gnade wird empfangen durch Glauben. Glaube bedeutet, ich lasse mich fallen, ich verlasse mich drauf. Der Schalter wird eingeschaltet, dass der Strom fließen kann. Glaube ist diese Verbindung zu Gott. Lass uns wirklich immer wieder die Verbindung zu Gott suchen, egal welche Kämpfe und was wir durchmachen. Wir brauchen diese Gnade Gottes, dieses sich ihm anvertrauen. Und auch da, wo wir im Namen Gottes handeln, im Dienst sind, in der eigenen Familie, in der Nachbarschaft, im Beruf, im geistlichen Dienst, in der Gemeinde, egal was du tust, ob das der Putzdienst ist oder Lobpreisdienst, wir brauchen die Gnade Gottes, es mit der richtigen Herzenshaltung zu tun. Wir brauchen, dass Gott es nimmt. Aber wir tun unseren Teil. Und so ist die Gnade Gottes wirksam und Wunder geschehen. Amen. Ich möchte gerne beten, dass wir das ergreifen und im Alltag erleben.